Randwissen, junge Fragen an kluge Köpfe. Der Podcast, der die Neugier entfacht. Von ProWissen Potsdam mit Forschenden aus Brandenburg. Neugierig, direkt und mittendrin.
Herzlich willkommen zur neuen Folge Brandwissen. Wenn man an Gold oder Silber denkt, hat man meistens Schmuck oder glänzende Barren vor Augen. Aber dass diese Metalle, wenn man sie winzig klein macht, plötzlich ihre Farbe ändern und wie Antennen für Licht funktionieren können, das klingt fast nach Science Fiction. Genau darum geht es heute. Ich spreche heute mit Professor Dr. Ilko Bald von der Universität Potsdam. Er forscht an Nanometallen und untersucht, wie wir Licht nutzen können, um chemische Reaktionen auf der Ebene einzelner Moleküle zu steuern. Und warum das unsere Zukunft nachhaltiger machen könnte. Herzlich willkommen.
Ja, danke.
Vielleicht direkt mal zum Start. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, dich mit der Welt des Ultraschnellen und Ultrakleinen zu beschäftigen? Also ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, wie klein das wirklich ist.
Ja, genau, das kann ich gerne erklären. Also ich habe vor allem mit dem Ultraklein angefangen, mich zu beschäftigen nach meiner Doktorarbeit. Ich bin da auch so ein bisschen durch Zufall reingerutscht. Ich habe mich dann in der Forschung viel mit DNA beschäftigt. Und bin dann mehr und mehr dazu gekommen, mich auch mit künstlichen Nanostrukturen zu beschäftigen und habe dabei dann kennengelernt, was da eigentlich für faszinierende Phänomene hinterstecken, mit denen man sich dann beschäftigen kann. Und dann hatten wir angefangen, eben relativ komplizierte Strukturen auch auf der Nanoskala herzustellen und uns damit zu beschäftigen, was man eben damit alles so anfangen kann. Und das hat mich dann ziemlich stark fasziniert. Ich kann das auch noch mal ganz kurz erklären, was man sozusagen von der Nanoskala so zu erwarten hat oder wie man sich das vorstellen kann. Also ein Nanometer, das sind 10 hoch minus 9 Meter. Das ist ein Milliardstel Meter. Also das kann man sich so vorstellen, wenn man beispielsweise mit einem optischen Mikroskop kann man noch sowas wie Bakterien oder sowas erkennen. Aber wenn man die jetzt nochmal ein Tausendstel kleiner macht oder sich eben auf der Größenskala nochmal ein Tausendstel kleiner bewegt, dann ist man so ungefähr auf der Nanoskala.
Was fasziniert dich persönlich an diesem Bereich am meisten? Also wenn ich mir das allein schon gerade angehört habe, ich meine, ich bin leicht zu beeindrucken, mich fasziniert das schon, wie unfassbar klein das ist und dass man es trotzdem halt irgendwie mit gegebenen Mitteln, mit Technologie irgendwie ja dann greifbar machen kann. Und was sind da so deine Punkte, wo du sagst, ja, also du hast ja da deutlich mehr Ahnung als ich, was so richtig faszinierend an diesem Bereich ist?
Ja, mich fasziniert das, weil es viele Phänomene gibt, die auf der Nanoskala auftreten, die tatsächlich einzigartig sind für die Nanoskala. Also was da auch nochmal wichtig ist, ist häufig spricht man wirklich auch so von dem Ultrakleinsten, aber das stimmt nicht ganz. Also die Nanoskala, die ist eigentlich so dadurch charakterisiert, dass man schon viele Moleküle oder viele Atome zusammen hat, aber eben noch nicht als ein großes Material, was wir so aus der makroskopischen Welt so kennen, sondern beispielsweise ein Nanopartikel, der kann einige tausend, vielleicht sogar einige zehntausend Atome enthalten. Aber genau auf dieser Größenskala kann man eben ganz viele auch neue physikalische und chemische Phänomene entdecken, die es nur auf dieser Größenskala gibt. Und das ist auch genau die Größenskala, die wahnsinnig wichtig ist für ganz viele chemische Reaktionen, wie die eben ablaufen. Und das ist einfach ein ganz faszinierendes Forschungsgebiet.
Wie bekommt man es hin, ein Metall zu einem unfassbar kleinen Nanopartikel, sage ich mal, zu machen?
Also das geht gar nicht so schwer, wie man sich das vorstellt. Also man kann Gold beispielsweise, also das ist unser Lieblingsmetall, damit beschäftigen wir uns am liebsten, weil es auch relativ einfach zu behandeln ist und aber trotzdem sehr faszinierende Eigenschaften besitzt. Das kann man zum Beispiel einfach auflösen mit Säure und dann wieder zusammensetzen lassen, im Prinzip auskristallisieren lassen. Und wenn man dann die richtigen Bedingungen wählt, erhält man Nanokristalle. Und die sind dann eben auf Nanometer groß. Und das ist eine Technik, die eigentlich auch schon seit Jahrhunderten bekannt ist. Also das kennt man zum Beispiel von so gefärbten Gläsern oder so. Also es gibt so Gold-Rubin-Gläser, die Die schimmern rot, die haben eine rote Farbe und das haben sogar vor Hunderten von Jahren wurde das benutzt, um beispielsweise Gläser einzufärben. Also damals wusste man noch nicht, dass das tatsächlich Goldnanokristalle sind, die die Farbe verursachen, aber man wusste schon, dass man das eben irgendwie so mit Gold herstellen kann.
Ja, die Charakteristik von Gold ist ja für mich so besonders, weil eben diese Farbe, ich meine, man sieht es ja bei Schmuck, bei, keine Ahnung, besonderen Kleidungsmarken, Gold ist einfach enorm beliebt. Und warum genau ist dann Gold plötzlich nicht mehr goldfarben? Das ist irgendwie gerade so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Also es ist dann auf einmal rubinfarben, wenn man es auf einem ganz kleinen Nanopartikel beschränkt.
Ja, das ist genau richtig ausgedrückt. Also und das ist tatsächlich was gar nicht so einfach ist zu verstehen. Und zwar liegt das daran, dass Metall, also dieses Goldmetall, so wie wir das kennen, als goldschimmerndes Metall eben, was man eben auch für den Schmuck benutzt, ist halt ein richtiges Metall. Also das heißt, das reflektiert Licht vor allem und deswegen glänzt es so schön. Aber diese metallischen Eigenschaften, die hat Gold eigentlich nur, wenn eben auch ausreichend viele Atome zusammenkommen. Also wenn das so ein richtig großes Material ist, was man eben anfassen kann. Und auf der Nanoskala hat man noch nicht ausreichend viele Atome zusammen. Oder vielleicht gerade so ausreichend viele Atome, dass es auch so metallische Eigenschaften besitzt. Aber dafür ist es so, dass die Elektronen, die sich in dem Metall befinden, also gerade Gold hat viele sehr, wir sagen immer sehr mobile Elektronen, also Elektronen, die sehr gut beweglich sind, die sind dann so ein bisschen noch in diesem Nanopartikel eingefangen, aber die können auf der Nanoskala dann gemeinsam so Schwingungsbewegungen ausführen und diese Schwingungsbewegungen, die können durch sichtbares Licht angeregt werden. Also das ist eine ganz besondere Eigenschaft und wie gesagt, das ist gar nicht ganz so einfach zu verstehen, aber diese Schwingungsbewegungen von den Elektronen, die können wie gesagt durch Licht ausgelöst werden. Und diese Wechselwirkung mit dem sichtbaren Licht, die ist so stark, dass das Licht eben bei einer ganz bestimmten Frequenz absorbiert wird von dem Metall und dadurch entsteht die Farbe. Und die verschwindet aber, wenn das Material immer größer wiederum wird. Also wenn so ein Nanopartikel dann immer größer wird, so ab 100 Nanometer oder dann einem Mikrometer oder so, verschwindet diese Eigenschaft wieder und damit verschwindet die Farbe wieder und irgendwann hat es dann so richtige metallische Eigenschaften, wie wir sie halt kennen.
Kann man diese Nanopartikel dann als Antennen, sage ich mal, für Licht bezeichnen, also die Elektronen, die sich von oben nach unten bewegen?
Ja, genau. Das ist genau der Gedanke dahinter, dass man nämlich, dass diese Wechselwirkung mit Licht so intensiv ist, so stark ist, dass die Goldnanopartikel wirklich als Antennen fungieren und das Licht einfangen. Und kann dieses Licht eben dann für andere Prozesse sozusagen genutzt werden. Und das ist das, was uns in der Forschung dann besonders interessiert. Wie können wir das Licht, das eben so intensiv oder so effektiv eingefangen wird, wie können wir das dann wiederum nutzen für zum Beispiel chemische Prozesse?
Das Mitbringsel.
Das Mitbringsel.
Das Mitbringsel.
Jetzt sehe ich hier auch schon so ein paar kleine Fläschchen vor mir. Möchtest du vielleicht mal kurz erklären, was damit auf sich hat? Das ist so ein bisschen Regenbogenfarben hier vielleicht, wenn man so will. Müsste man vielleicht noch anders anordnen. Was hat es damit auf sich und was hat das mit dem Thema heute zu tun?
Ja, genau. Ich habe einfach mal ein paar Proben mitgebracht aus unserem Labor. Die haben wir bei uns im Labor hergestellt und da sieht man erstmal grundsätzlich, was man für schöne Farben herstellen kann. Also das ist erstmal sieht erstmal ganz hübsch aus. Also das heißt, wir haben hier Proben, die sind so ein bisschen bläulich-grünlich. Dann haben wir Proben, die sind eher so gelblich, orangefarben und dann ganz viele unterschiedliche Rottöne und das geht bis violett und dann fast blau. Und das sind alles unterschiedliche Gold-Nanopartikel, beziehungsweise auch Silber ist auch so ein bisschen dabei. Und diese unterschiedlichen Farben, die kommen einfach dadurch zustande, dass die Gold-Nanopartikel entweder unterschiedlich groß sind oder unterschiedlich geformt sind. Also das heißt, auch auf der Nanoskala kann man unterschiedliche Formen von diesen Kristallen herstellen. Das können zum Beispiel einfache Kugeln sein. Das können aber auch Stäbchen sein. Also vor allem hier diese Rottöne, die werden dann auch von Stäbchen erzeugt. Und dann kann man eher so sternförmige Nanopartikel herstellen. Die erzeugen dann hier diese blau-grün schimmernden Lösungen. Also das heißt, die Form, die bestimmt darüber, wie die Nanopartikel mit Licht wechselwirken, und die bestimmen dann wiederum die Farbe.
Okay, sehr faszinierend, dass so eine Kleinigkeit sozusagen dann so viel ausmachen kann. Gerade jetzt auch ganz konträre Farben. Es ist jetzt ja nicht alles in einem Ton. Wie gesagt, dieser bläuliche Ton und dann auf einmal ein knalliges Rot. Sehr faszinierend auf jeden Fall. Und du hast auch noch ein zweites Mitbringsel mitgebracht. Da springen wir jetzt mal so ein bisschen im Skript nach vorne und stellen mal so ein bisschen einen Realitätsbezug her, der für viele vermutlich ja eher negative Erinnerungen weckt. Möchtest du kurz erklären, was da
ja in genau, ich hoffe, das steckt? Ist jetzt nicht zu negativ. Genau, das ist mein zweites Mitbringsel, was ich mitgebracht habe. Und zwar will ich damit zeigen, dass es auch schon viel oder dass die meisten wahrscheinlich irgendwie auch mit Gold-Nanopartikeln schon zu tun hatten. Und zwar ist das ein Corona-Test, so ein Antigen-Test, den man aus der Corona-Pandemie kennt. Also ich hoffe, dass es jetzt nicht zu negative Gefühle hervorruft, aber das wissen viele nicht, dass nämlich diese Test- und Kontrolllinien, die auf diesem Antigen-Test zu sehen sind, dass die letztendlich von Gold-Nanopartikeln erzeugt werden. Also daran sieht man, dass Gold-Nanopartikel halt eine sehr intensive Farbe erzeugen können, und man braucht eben nicht besonders viele Partikel, um so eine Farbe zu erzeugen. Und der zweite Vorteil ist, dass die sehr lange haltbar ist. Also das ist nicht so wie bei anderen Farbstoffen, die man kennt, die dann irgendwann mal ausbleichen, sondern diese Farbe, die bleibt einfach für sehr lange Zeit erhalten. Und das ist auch ein Grund, warum man das eben in so einem Antigen-Test einfach als Farbstoff benutzt. Und das kennen wir alle.
Scheint ja dann aber so, als bräuchten sie nicht nur Licht, sage ich mal, um auszulösen. Also sie werden ja dann bestimmt auch wieder bestimmte Formen haben, die dann eben auf das Virus, sage ich mal, reagieren? Oder wie kann man sich das vorstellen? Wann löst das sozusagen auf? Weil wenn ich jetzt nur diesen Corona-Test mit der Flüssigkeit ins Licht halte, wird ja nicht automatisch dieser Strich ausgelöst.
Ja, das passiert nur, wenn die so ein bisschen aufkonzentriert werden. Also das heißt, man hat diese Flüssigkeit, da sind so wenige Nanopartikel drin, dass die Flüssigkeit selber transparent ist. Und die Nanopartikel, die sind aber nochmal funktionalisiert mit Antikörpern, die nämlich genau die Virusbestandteile beinhalten bzw. erkennen können. Und dann fangen die diese Virusbestandteile einfach ein, und dann an der Position, wo diese Testlinie ist und die Kontrolllinie, da sind auch nochmal Antikörper, die Gold-Nanopartikel dann sozusagen einfangen und da so ein bisschen aufkonzentrieren. Und wenn dann eben so eine ausreichende Anzahl von Gold-Nanopartikeln zusammengekommen ist, dann kann man die auch mit bloßem Auge sehen. Und dafür braucht man aber, wie gesagt, gar nicht so viele, um dann tatsächlich auch dann so einen roten Streifen erkennen zu können.
Alles klar, dann kommen wir mal ein bisschen mehr zu deinem Alltag. Im Labor, gehe ich jetzt mal davon aus, braucht man für diese winzig kleinen Form- und Nanopartikel wirklich riesige, aufwendige Maschinen, oder sind das eher so kleine, komplexe Simulationen zum Beispiel, womit du da arbeitest?
Also da spielt von allem irgendwie was eine Rolle. Also das heißt, um diese Partikel herzustellen, da braucht man jetzt keine besonderen Maschinen. Das kann man in einem relativ standardmäßigen chemischen Labor einfach machen. Also es ist ein einfaches Labor, wo man dann eben so Lösungen handeln kann und so weiter. Wir machen aber halt tatsächlich Messungen damit. Also das heißt, wir untersuchen, wie nämlich das Licht eingefangen wird und dann in chemische Energie umgewandelt wird. Und dafür müssen wir bestimmte chemische Reaktionen untersuchen. Und dafür brauchen wir dann schon komplexere Maschinen. Also das heißt, wir haben zum Beispiel einfach Mikroskope mit unterschiedlichsten Lasern und so weiter, dass wir die anregen können und dass wir dann bestimmte Merkmale von Molekülen, von chemischen Produkten dann einfach nachweisen können, und auch sehr sensitiv. Also das heißt, wir benutzen Methoden, die zum Beispiel sehr wenige Moleküle nachweisen können, und dann versuchen wir, chemische Reaktionsmechanismen zu verstehen und aufzuklären. Und dafür brauchen wir dann auch komplexere Maschinen, auch zum Beispiel Mikroskope, um diese Partikel sichtbar zu machen. Also ich habe jetzt zum Beispiel gesagt, diese schöne Farbe kommt jetzt von Goldsternen sozusagen zustande. Und um aber zu wissen, ob da jetzt wirklich diese Form entstanden ist, brauchen wir eigentlich Elektronenmikroskope. Und die Elektronenmikroskope sind auch wiederum recht große Maschinen, weil die normalen optischen Mikroskope, die man so typischerweise kennt, die reichen einfach nicht aus, um sowas abzubilden.
Kannst du uns da ein konkretes Projekt vielleicht mal vorstellen? Also zum Beispiel das SFB, okay, jetzt muss ich nachfragen, heißt es 1636, wie heißt denn das
Projekt? Wir sagen immer 1636 oder so, gut, sag ich das zumindest immer, aber letztendlich ist es egal, das ist einfach ein Kürzel für einen Sonderforschungsbereich. Also SFB steht für Sonderforschungsbereich und das wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert. Und das ist ein großes Projekt, was wir an der Uni Potsdam haben, wo wir jetzt erstmal auf 4 Jahre begrenzt, hoffentlich können wir es dann noch ein bisschen verlängern, mit ungefähr 30 Doktorierenden an einem Forschungsprojekt zusammenarbeiten. Und das heißt, wir beschäftigen uns mehr oder weniger alle mit dieser Art von Nanopartikeln und der grundsätzlichen Frage, wie können wir Lichtenergie in chemische Energie umwandeln. Und innerhalb von diesem Sonderforschungsbereich ist es dann so, dass wir aus unterschiedlichen Perspektiven auf diese Fragestellungen gucken. Also das heißt, wir untersuchen zum Beispiel ganz konkret einen chemischen Reaktionsmechanismus, wo wir zum Beispiel verstehen wollen, wie eine ganz bestimmte chemische Bindung brechen kann. Also man kann sich das so vorstellen, eine chemische Bindung ist eigentlich super stark, also das ist alles andere als einfach, die aufzubrechen. Und das hilft auch nicht unbedingt, eine chemische Substanz einfach mit Licht zu bestrahlen, weil die Lichtenergie eigentlich nicht ausreicht, da eine chemische Bindung zu brechen. Aber da helfen uns eben diese Nanopartikel. Wenn sich nämlich die Moleküle auf dem Nanopartikel befinden, dann wirkt jetzt nämlich dieser Nanopartikel als Antenne für das Licht, sammelt das Licht ein. Und dann können wir, wie gesagt, was ich versucht habe vorhin ein bisschen zu erklären, die Elektronen in dem Metall zum Schwingen anregen. Und diese Elektronen, die können zum Beispiel auch dann übertragen werden auf ein Molekül oder es entsteht Wärme, die aber ganz stark lokalisiert ist, also sozusagen fokussiert ist auf diesen Nanopartikel. Und diese Aspekte, die können dann dazu führen, dass chemische Bindungen gebrochen werden. Und wie genau das funktioniert, also welche chemischen Bindungen gebrochen werden, was da für Produkte entstehen, unter welchen Bedingungen das passiert, das untersuchen wir zum Beispiel konkret bei uns im Labor.
In einem der Texte, die ich gelesen habe, für die Vorbereitung stand auch, dass die Prozesse ultraschnell ablaufen. Mhm. Nun kann man sich unter dem Begriff ultraschnell vielleicht nicht besonders viel vorstellen. Mhm. Dann hieß es, wir reden von Femtosekunden, glaube ich. Darunter kann ich mir auch nichts vorstellen. Könntest du vielleicht mal mir ein Gefühl dafür geben, wie kurz dieser Moment ist? Also ich glaube, es ist schwierig darzustellen, aber vielleicht gibt es ja irgendeinen Trick, dass ich mir da ein bisschen was drunter vorstellen kann, wie kurz.
Ja, genau. Also eine Femtosekunde, also wissenschaftlich ausgedrückt, ist eine Femtosekunde 10 hoch minus 15 Sekunden. Das ist, man kann sich das so vorstellen, wenn wir eine Milliardstel Sekunde nehmen. Also das ist ja wirklich eine extrem kurzer Zeitraum und die nochmal in 1 Million Teile teilen. Dann sind wir auf dem Bereich Wahnsinn, von Femtosekunden. Allerdings, also die Prozesse, über die wir reden, die spielen sich dann ab im Bereich von ungefähr 100 Femtosekunden oder vielleicht auch 1000 Femtosekunden. Dann sind wir so bei Pikosekunden. Das eine Pikosekunde sind wiederum 1000, das ist ein Tausendstel einer Milliardstel Sekunde. Also das ist ein super kurzer Augenblick, aber das ist genau der Zeitraum, den man eben braucht, um Elektronen im Metall anzuregen beziehungsweise Elektronen zu übertragen vom Metall auf so ein Molekül. Also es ist ein extrem kurzer Zeitraum.
Okay, von dem sehr theoretischen weichen wir jetzt vielleicht dann auch ganz schnell mal wieder ab und schauen so ein bisschen mehr in die Realität. Gibt es denn noch mehr Bereiche in unserem Alltag? Wir hatten jetzt ja schon einen, der vor ein paar Jahren, wie gesagt, sehr präsent war mit den Corona-Tests. Gibt es denn noch mehr Bereiche, in denen wir schon unbewusst mit dieser Technik, sag ich mal, zu tun haben?
Genau, also im Wesentlichen, also was wir daran sehen, zum Beispiel auch mit dem Corona-Test oder dem Beispiel, was ich vorhin hatte mit dem Rubinglas, da sieht man, dass man eben Goldpartikel im Prinzip schon als Farbstoffe verwendet, schon lange. Mit der Frage, wie kann man sozusagen Lichtenergie in chemische Energie umwandeln, das ist was bis jetzt wenig verwendet wird. Also man im Prinzip versuchen wir, diese Partikel als sogenannte Katalysatoren zu benutzen. Also das heißt, wir versuchen, so chemische Prozesse zu beschleunigen. Und das ist was, wo wir tatsächlich erst so am Anfang stehen und erstmal diese ganzen grundlegenden Prozesse verstehen müssen. Das Ziel am Ende ist es von dieser Forschung, dass wir schon die Chemie nachhaltiger machen wollen, dass wir eben chemische Prozesse einfach weniger energieaufwendig machen wollen und dann auch möglichst neue chemische Prozesse ermöglichen wollen, die es bis jetzt so noch nicht gibt. Genau.
Ja, jetzt so im Verlauf unseres Gesprächs hat sich bei mir auch so ein bisschen der Kreis geschlossen hin zur Photosynthese. Das hatte ich ja hier am Ende noch stehen gehabt. Ich meine, im Endeffekt ist es auch so, die Pflanzen nehmen Licht aus und absorbieren damit CO2. Ist es denn auch möglich, mit dieser Technologie, sage ich mal, groß gedacht, irgendwann CO2 vielleicht auch zu reduzieren und damit ja wirklich einen Wahnsinnsfortschritt in Sachen Klimapolitik auch zu lösen? Da hatten wir ja neulich bereits schon ein Gespräch hier bei Brandwissen. Ja, ist das, sage ich mal, absehbar oder möglich mit dieser Technologie?
Also das ist auf jeden Fall ein Aspekt, zu dem wir auch Forschung betreiben. Also ganz konkret dieses Beispiel mit der Photosynthese, dass beispielsweise CO2 umgewandelt wird in besser nutzbare Chemikalien, beispielsweise Treibstoffe oder so. Das ist was sehr aktiv beforscht wird. Das machen wir teilweise auch. Wir hoffen aber, also grundsätzlich der erste Teil der Antwort ist, ja, das ist möglich, aber in unserem Forschungsprojekt geht es noch ein bisschen genauer darum, dass wir eher versuchen, bestimmte Chemikalien herzustellen, die sonst einfach eher viel Energie aufwenden müssen, um die herzustellen oder die eben besonders schwierig herzustellen sind. Denn was wir eigentlich was schwierig ist bei Treibstoffen, ist, dass die natürlich sofort wieder verbrannt werden in CO2 und dann muss man besonders billige, besonders preisgünstige Methoden entwickeln, damit die dann auch wirklich funktionieren. Und ob wir das mit der Methode schaffen, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Da kann es sein, dass es bessere Methoden gibt. Aber wir versuchen vor allem eben auch neue chemische Produkte herzustellen, beziehungsweise eben auch etwas kompliziertere Moleküle vielleicht herzustellen.
Gibt es denn noch mehr, sag ich mal, Sachen aus dem Alltag, wo man diese Technologie, sag ich mal, nochmal sieht? Also zum Beispiel auch andere Arten von Tests, vielleicht nicht nur Corona-Tests, sondern auch Schwangerschaftstests zum Beispiel?
Ja, also das ist alles so ein großes Gebiet der Sensorik und das ist definitiv auch was, wo solche Partikel viel genutzt werden und wo wir auch dran forschen, dass wir eben neue Verfahren entwickeln, um eben auch noch andere, zum Beispiel Biomarker, die bestimmte Krankheiten erkennen können, tatsächlich nachweisen können. Das ist wiederum ein etwas anderes Forschungsgebiet als das, was wir in dem Sonderforschungsbereich machen. Aber das ist auf jeden Fall ein wichtiges Gebiet, wo wir auch aktiv sind. Ja.
Gibt es noch mehr?
Ja, also es gibt natürlich viele unterschiedliche Aspekte, wo das eine Rolle spielen könnte, weil letztendlich ist es Grundlagenforschung und die könnte auf sich ganz unterschiedliche Felder ausdehnen, von denen wir vielleicht noch gar keine Vorstellung haben. Aber ein Beispiel kann ich nochmal nennen und zwar probieren wir zum Beispiel auch nicht nur neue Moleküle herzustellen, sondern wir haben auch festgestellt, wir können auch Moleküle kaputt machen. Und das bedeutet, wir entwickeln zum Beispiel gerade Wasserfilter, die auf der gleichen Technologie beruhen, mit dem man zum Beispiel Schadstoffe aus dem Trinkwasser entfernen kann. Also beispielsweise auch Medikamentenrückstände, die man eben kennt, wie zum Beispiel Antibiotika, die sich eben im Wasser befinden. Da haben wir festgestellt, dass wir die einfach auch aus dem Wasser entfernen können und eben kaputt machen können, sodass die halt nicht mehr wirksam sind. Und das ist ein weiteres Gebiet, womit wir uns beschäftigen. Aber letztendlich, wie gesagt, ist es so, dass wir aus der Grundlagenforschung versuchen, neue Phänomene zu entdecken, die man dann vielleicht auch für Anwendungen benutzen kann, an die wir heute noch gar nicht unbedingt denken.
Ich finde es immer wieder toll in diesem Podcast, wie wir wirklich auch in manchen Folgen Lösungsansätze für Probleme aus anderen Folgen haben. Also wir haben ja jetzt zum Beispiel mit dem Cyberkriminologen gesprochen und da haben wir dann KI nochmal deutlich mehr ausgeführt, zum Beispiel als in der Folge mit Malte Jansen. Und auch jetzt, es gibt Ansätze, wie man Wasser reinigen kann. Ja, darüber haben wir uns ja neulich hier auch, darüber hat es ja Minel unterhalten mit WaterHub. Finde ich krass, wie sich dieser Kreis irgendwie auch in diesen Folgen irgendwie schließt. Alles klar, also ich finde es wirklich sehr cool, wie wir aus diesem theoretischen Thema und aus diesem super kleinen dann doch irgendwie ziemlich viel, ja, auch im Alltag dann herausgefunden haben, wie das im Alltag vorkommt und dass wir einfach da den Zuschauern und mir auch so ein bisschen Türen geöffnet haben hin zu Technologien, wovon ich mir zum Beispiel persönlich vorher gar nichts vorstellen könnte. Dafür erstmal vielen Dank, dass du hier warst und die Fragen beantwortet hast.
Sehr gerne, danke auch.
Und an alle Zuhörer, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal bei Brandwissen.
Das war Brandwissen. Junge Fragen an kluge Köpfe. Der Podcast, der eure Neugier entfacht. Produziert von ProWissen Potsdam in Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedern, den wissenschaftlichen Instituten, Universitäten und Hochschulen. Abonniert uns, empfehlt uns weiter und bleibt neugierig.